Herzlichen Dank dem Chor. Unverdiente Gnade, Glück. Es gibt noch Hoffnung für deine Familie, es gibt noch Hoffnung für deine Ehe. Denn es gibt eine Kraft, die größer ist als alle Schuld und alles Versagen. Wo die Sünde mächtig geworden ist in deiner Familie, in deiner Ehe, da ist die Gnade noch mächtiger. Gnade ist größer und stärker als unsere Schuld, unser Versagen, unsere Versäumnisse. Und darum ist es wichtig, was der Chor gerade gesungen hat, für sich persönlich anzunehmen. Gottes Gnade in Jesus. Zu sagen, Herr Jesus, begnadige mich. Wer wird begnadigt? Nur der verurteilt wurde. Vorher gibt es keine Begnadigung. Gott verurteilt die Sünde. Aber für deine und meine Sünde hat jemand das Urteil auf sich genommen, aus Liebe zu dir und zu mir, Jesus, der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich will dich begnadigen. Ich habe das Urteil, die Strafe auf mich genommen, damit du Frieden hast, damit deine Ehe und deine Familie wieder heil wird. Wir sind heute Nachmittag, heute Abend hier, um darüber nachzudenken, auch für unser persönliches Leben. Ich weiß nicht, wie viele von euch sind verheiratet? Hebt mal die Hände. Alle. Oh, kann ich eure Ehe empfehlen? Ja? Kann ich den jungen Leuten sagen, wer ist denn nicht verheiratet? Hebt mal die Hände. Alle, die nicht verheiratet sind. Wollt ihr alle heiraten? Heiratsmarkt heute Abend hier? Nicht? Na ja, wäre ja toll, oben nachher beim Bistro zu sagen, wer bist du? Ich will dich kennenlernen, du bist so hübsch, du bist ein toller Typ. Nicht? Wäre doch was. Oder ihr fragt einfach mal die, die verheiratet sind, wie ist das denn, wenn man so lange verheiratet ist? Ist doch gar nicht einfach, ist eine unheimlich harte Liebe. Nicht? Ich weiß nicht, wie euch das geht, so als Ehepaaren. Ich kenne Frühling, Sommer, Herbst und Winter in meiner Ehe, manchmal an einem Tag. Manchmal ist der Winter auch eine ganze Woche lang. Gar nicht so einfach. Dann freut man sich nach dem Winter, worauf freust du dich jetzt? Dass es Frühling wird. Und ich hoffe, du freust dich ganz ähnlich, wenn du an deine Ehe denkst. Dass es endlich wieder Frühling wird, Frühlingsgefühle und die Freude aneinander zu sagen, boah, bist du hübsch, bist du schön. Und damit wir das ein bisschen üben miteinander, wollen wir es mal sagen. Zwei schöne Sätze, die ich schon im letzten Jahr mit euch geübt habe. Ich liebe dich, wir probieren. Ich liebe dich. Oh, guten Morgen. Wir probieren es mal miteinander, ja? Ich liebe dich, bitte nochmal. Ich liebe dich. Hast du es heute schon gehört? Wer hat das heute schon gehört? So wenige. Schämt euch. Schämt euch, die ihr es nicht gesagt habt. Aber jetzt wisst ihr ja, wie man es ausspricht. Ich liebe dich. Und damit die Liebe sich erneuern kann in deiner Ehe, in deiner Familie, ist ein zweiter Satz wichtig. Denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Bitte vergib mir. Ein weiterer Satz. Bitte vergib mir, bitte noch einmal, bitte vergib mir. Und damit wir es nicht vergessen, beide Sätze. Ich liebe dich, bitte vergib mir. Wow, wenn du nichts anderes mitnimmst von diesem Abend und diese beiden Sätze lebst zu Hause, wird sich vieles verändern in deiner Ehe und auch in deiner Familie. Ich lade dich ein, es festzumachen, heute noch einmal neu zu sagen, ja, ich will. Vielleicht zu deinem Partner. Ja, ich will weiter mit dir leben. Ja, ich will meine Familie so begleiten, dass es die beste Familie der Welt wird. Ja, ich will. Ich will meine Eltern ehren und schätzen. Ja, ich will meine Kinder lieben und für sie da sein. Ja, ich will. Und du darfst das heute festmachen. Indem du sagst, Jesus, ich brauche dich. Er ist der Erfinder der Ehe und Familie. Weißt du eigentlich, wozu die Ehe da ist? Mal drüber nachgedacht? Ich will es dir nachher verraten. Wozu Ehe ist. Vielleicht bist du dann enttäuscht, vielleicht aber auch nicht. Ich lade dich ein, es heute Abend festzumachen. Zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Du bist der Erfinder der Ehe, du bist der Erfinder der Beziehungen und du willst deine Beziehung zu mir haben. Ich weiß nicht, ob ihr alle eine Beziehung zu Jesus habt. Aber ich kann dir nur sagen, aus einer 55-jährigen Erfahrung, 55 Jahre kennt er mich und ich kenne ihn. Und es hat sich gelohnt, solch eine Beziehung zu knüpfen. Und darum lade ich dich ein, auch heute Abend, Jesus hineinzunehmen in dein Leben, in deinen Alltag, dein Leben ihm zu öffnen, zu sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Komm du jetzt in mein Leben. Du bist der Erfinder von Ehe und Familie. Du hast das Leben gewollt. Lust auf Leben. Ich will leben, weil du, Jesus, das Leben bist. Mach's heute Abend fest. Vielleicht aber ist vieles zerrüttet in deinem ganz persönlichen Leben. Vieles zerbrochen. Vielleicht in deiner Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, vielleicht aber auch zu deinem Ehepartner. Es lohnt sich, neu anzufangen. Gott wartet auf dich. Wie lange wirst du ihn warten lassen? Wie viele Predigten willst du noch hören? Wie oft willst du den Ruf Gottes noch hören, bis du endlich antwortest? Heute Abend ist die Gelegenheit zu sagen, ja, ich will. Heute Abend ist die Gelegenheit, auch den Glauben sichtbar zu machen, indem du sagst, ja, ich will mich taufen lassen, weil ich an Jesus glaube, weil er mein Herr und mein Retter ist. Ja, ich will mein Leben in Ordnung bringen vor Gott und eventuell auch vor den Menschen. Ja, ich will. Wir wollen aufstehen miteinander. Wir haben lange gesessen, ist noch nicht Schluss. Und heute Morgen war das noch sehr zögerlich. Wisst ihr, in der Bibel steht einmal, Paulus schreibt, Gott will, dass wir heilige Hände, die Männer besonders, heilige Hände aufheben zum Gebet. Das wollen wir jetzt nicht tun, aber wir wollen die Hände mal aufheben, einfach mal strecken. Du darfst das tun. Oh, tut das gut, nicht? Und gleich nochmal, weil es so schön ist. Und noch einmal. Und weil es so schön ist, zum vierten Mal. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Habt euch eigentlich schon die Hand gegeben, umarmt? Nachher darf man das tun. Schön, dass du da bist. Das tut einfach gut, einander zu sehen, einander zu begegnen. Und wenn du dann nachher nach oben gehst, neue Freunde kennenlernst, dann ist das ganz toll. Ich finde das klasse. Heute Morgen war ich kurz im Bistro da oben. Eine tolle Sache. Wie viele Menschen stehen dort, reden miteinander. Und vielleicht fangt ihr als Ehepaar heute Abend wieder an, miteinander zu reden. Wenn du aber sagst, ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen soll, ich habe mich festgequatscht, mein Taxi ist nicht mehr da oder mein Bus ist weggefahren und meine Freunde, die mich mitgenommen haben, weiß ich auch nicht, wo die abgeblieben sind. Wir bringen dich nach Hause. Das gibt's hier auch, ohne dass du Taxigebühren zahlen musst. Ist das nicht super? Also meldest dich einfach, am besten hier unten, und da ist die Möglichkeit, dann zu sagen, ich weiß im Moment nicht, wie ich nach Hause komme. Vielleicht bist du aber auch so aufgewühlt und sagst, also irgendwie mir brummt der Kopf, ich brauche einfach jetzt noch jemanden, der mit mir sogar im Auto redet. Ich erlebte das vor wenigen Wochen. Ein junger Mann sprach mit seinem Freund, die waren in der Jugendstunde gewesen, anschließend zu McDonald's, zu McDoof, nicht, da meinte man dann eben, das sei das große Essen. Aber nach diesem Essen hat der eine Freund dem anderen gesagt, du, wenn du mich jetzt nach Hause fährst, kannst du noch mit mir beten? Ich brauche Jesus. Dann hat ein junger Mann Jesus gefunden. Du musst nicht zu McDonald's fahren. Wir bringen dich gerne nach Hause und da sind vielleicht auch Menschen, die gerne mit dir beten, wenn du das möchtest. Aber du darfst es auch vorher festmachen mit ihm. Eine gute Gelegenheit, die Gott dir schenkt, an diesem Abend Dinge festzumachen, denn nur dann ist man wirklich fröhlich und glücklich, wenn man weiß, wo man dran ist. Mit Gewissheit zu leben macht unbändig froh. Bist du dir dessen gewiss, dass dein Partner dich liebt? Ja? Bist du gewiss, dass Mama, Papa dich lieben? Ja? Ganz wichtig ist das, dass wir Gewissheit haben in unserem Leben. Lust auf Leben. In Familie und Ehe. Wir haben Probleme. Probleme ist ja gar keine Schwierigkeit, nicht wahr? Probleme gehören zu unserem Leben. Hätten wir keine Probleme, wäre es ja stinklangweilig. Nicht dort, wo Reibung entsteht, physikalisches Gesetz, entsteht Wärme. Wo keine Reibung mehr ist, es gibt ja viele Ehen und viele Familien, ja, da wird so richtig rumgefetzt. Nicht wahr, da, also den jungen Ehepaar möchte ich sagen, bitte am Anfang eurer Ehe nicht so einen Teller. Kauft Plastik. Tut nicht so weh, geht nicht kaputt, kann man immer wieder verwenden.
weiter.
Nicht viel einfacher, viel preiswerter. Aber vielleicht fetzt das gar nicht mehr bei euch zu Hause in der Ehe. Still und starr ruht er sie. Friedhofsstille, schon stinkiges Leichengeruch da dort. Boah, du schaust dir den anderen nicht mehr an. Du schaust gemeinsam in die elektrische Großmutter. Kennt ihr die? Viele haben schon irgendwie so einen rechteckigen Kopf. Inzwischen ist der Kopf größer geworden. Ich war, die Mattscheiben sind ja größer geworden. Und mancher einer ist so richtig matsch hier vorne geworden, weil er nur noch in die Mattscheibe guckt. Flachbildschirm nennt sich das heutzutage, nicht? Flachbildschirm, nicht? Irgendwo wundert man sich dann, was da ist. Wie schade. Schaust du dem anderen in die Augen? Ihr Männer, wisst ihr eigentlich die Augenfarbe eurer Frauen? Ja? Braun, lila? Ach, zu jedem Kleid gibt's doch eine völlig neue, nicht wahr? Da gibt's eine neue Linse. Die kann man in grün haben, die kann man in lila haben, die kann in allen Farben. Und darum fällt das manchen Männern schwer. Ich bitte dich als Mann, schau deiner Frau in die Augen. Sag, du bist schön, wunderschön. Habe ich meiner Frau noch gestern Morgen gesagt. Ich schaute in die Augen und habe gesagt, du bist wunderschön, du bist die schönste Frau für mich. Kannst du das auch sagen? Nun ja, sie hat nicht mehr eine Falte, sondern sie hat viele Falten, sie ist vielfältig und nicht mehr einfältig. Und so manch einer ist ja sehr einfältig. Und deshalb darf man stolz sein und dankbar sein für jede Falte, die man im Gesicht hat. Das ist ja auch ein Zeichen des Lebens. Ich finde das schrecklich. Manche Männer haben es wirklich furchtbar. Sie müssen tatsächlich heute Plastik küssen. Musst du dir mal vorstellen. Da wird Botox und Plastik in die Lippen hineingespritzt und so Zeug soll man dann küssen. Dann ja lieber ein Knutschentchen, so ein Entchen, nicht wahr? Das kannst du dann auch knutschen. Schlimm. Ich weiß nicht, wie es in deiner Ehe ausschaut. Gott kennt deine Ehe, Gott kennt dein Herz und deine Sehnsüchte, deine Wünsche. Aber ich weiß eins, dass wenn wir den Erfinder der Ehe fragen, und Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen. So kannst du das auch gleich auf den ersten Blättern der Bibel nachlesen. Wozu ist Ehe also da? Nicht um einen sagenhaften Sex zu erleben. Das sicherlich auch, das ist so das Sahnehäubchen. Aber Ehe ist von Gott gewollt, damit der Mensch nicht alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und darum will ich ihm ein Gegenüber geben. Das ist Ehe, das ist der Sinn der Ehe. Gemeinschaft, Beziehung. Und weil Gott auch Beziehung mit uns haben möchte, darum gibt es dieses schöne deutsche Wörtchen Ehe. Kennst du das? Hier ein Egoist und da ein Egoist und in der Mitte ist die Hölle. Das ist Ehe. Es ist deine. Hier ein Egoist und hier eine Egoistin. Und in der Mitte der Himmel, wir sind noch nicht da. Hier ein Egoist, dort eine Egoistin und in der Mitte ein Haar. Wer ist Herr in deiner Ehe? Geld, Macht, Einfluss, Kinder, Haus, Auto, die Frau, der Mann? Welche Mitte gibt es in deiner Ehe? Worum dreht ihr euch? Ist es wirklich der Herr, der Erfinder der Ehe? Gott hat die Ehe so hoch geadelt, dass er zuerst einmal Mann und Frau segnete. So steht das gleich am Anfang in der Bibel. Und Gott segnete sie. Das heißt, Mann und Frau sind Gesegnete. Du hast vielleicht den Segen Gottes erlebt, als du geheiratet hast. Unter dem Segen solltest du, unter dem Segen Gottes deine Ehe führen. Ist sie noch weiterhin unter Gottes Segen? Oder hast du dich weit von Gott entfernt? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er hat sie gesegnet und er wollte der Dritte sein. Eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht entzwei. Er will Mitte in deinem Leben sein, in deinem ganz persönlichen Leben, aber auch im Leben deiner Ehe. Dreht euch neu wieder um ihn. Fragt ihn, Herr, was haben wir falsch gemacht? Herr, warum gibt es dieses Riesenproblem? Zeig du uns den Weg heraus aus der Schwierigkeit. Und du fragst dich, wie kann mein Leben sich verändern? Lust auf Ehe und Familie? So hoch schätzt Gott die Ehe ein. Paulus schreibt davon, Christus und die Gemeinde, Mann und Frau. Das heißt also, hier gibt es einen riesig großartigen Vergleich zwischen Männern und Frauen und Jesus und der Gemeinde. Das heißt, der Stellenwert der Ehe, der heute in unserer modernen westlichen Gesellschaft so stark degradiert wird, ist erschreckend, ja, was wir heutzutage erleben. Ehen brechen laufend auseinander. Ich weiß nicht, ob du bei einer Eheschule warst. Hast du etwas getan für deine Ehe? Oder erlebst du, wie Satan versucht, deine Ehe kaputt zu machen? So manch eine Ehe, heute Abend auch hier unter uns, steckt in dieser ganz, ganz großen Gefahr. Satan will versuchen, deine Ehe zu zerstören. Und sie ist umkämpft. Der Zeitgeist, der Geist unserer Tage, Ehe ist doch unmodern. Man lebt doch einfach zusammen und wenn es ja nicht mehr passt, dann geht man einfach auseinander. Das ist der Zeitgeist unserer Tage. Ehe ist eine Zwangsanstalt. Wie kann man nur? Ehe macht krank. Ehe zerstört die Lust. Man verliert irgendwann die Lust am anderen. Und darum sollte man doch gar nicht heiraten. Ehe ist doch ein Auslaufmodell. Das höre ich sehr oft. Und was ist deine Ehe? Auch ein Auslaufmodell? Wie gehst du um mit deiner Ehe? Bringst du sie in Ordnung? Putzt du sie? Oder nicht? Was hast du getan in den letzten Tagen für deine Ehe? Hast du Geld investiert? Hast du Zeit investiert? Hast du gesagt, du bist der wichtigste Mensch für mich und weil ich dich liebe, will ich für dich da sein? Oder bist du mit deinem Herzen nicht mehr bei deinem Partner? Denkst an eine andere Frau, denkst an einen anderen Mann. Das ist eine ganz große Gefahr. Und so manch einer ist dabei, das zu machen. Wegschmeißen. Stehst du auch davor? Wirfst deine Ehe weg? Zertrümmerst sie? Vielleicht für einen Augenblick, vielleicht für eine kurze Erfahrung in der Sexualität und du meinst, das sei dann das Leben gewesen. Das ist das Leben, Scherben. Kaputt. Ich erlebte es bei einem ähnlichen Ehevortrag. Kommt ein Mann anschließend zu mir und sagt, Pastor Kavel, darf ich die Scherben haben? Ich sage, gerne. Da hat sie alle aufgesammelt, auch die ganz kleinen. Sammelte sie auf. Der kam am nächsten Abend wieder. Und er zeigte mir einen Teller mit ganz vielen Rissen, die er alle geklebt hat. Er sagte, ich habe die ganze Nacht an meiner Ehe gesessen. Denn sie war so kaputt. Und ich habe die ganze Nacht gebetet, habe die Scherben zusammengeklebt und bin am nächsten Morgen zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, es tut mir so leid. Ich habe so viel kaputt gemacht in unserer Ehe. Kannst du mir vergeben? Und sagte, das Wunder ist geschehen. Wir haben uns versöhnt, weil Jesus uns miteinander wieder verbunden hat. Aber er sagt, ich habe eine ganze Nacht gearbeitet. Eine ganze Nacht all die vielen, vielen Bruchstücke. All das, was da zerbrochen ist, wieder zusammengeklebt zu einer neuen Einheit. Und wenn deine Ehe zerbrochen sein sollte heute Abend, und wenn du sagst, es sind nur noch Scherben, es gibt noch Hoffnung, weil er, der Gründer der Ehe, Gott selber, ein Gott der großen Liebe ist. Und er sagt, ich will das Zerbrochene heilen. Ich will Männern und Frauen eine neue Chance geben, dass sie zueinander finden, dass sie ehrlich werden vor mir und auch voreinander und dass sie den Weg wieder zueinander finden. Ehe. Probleme in der Ehe? Sie gehören zu unserem Leben und auch zu unserem Menschsein. Es geht um Gemeinsamkeiten. Was verbindet euch denn miteinander? Geht ihr partnerfreundlich miteinander um? Die Frau ist deine Partnerin. Der Mann ist dein Partner, Ehepartner. Partnerschaft wieder neu zu suchen, zu sagen, du bist mir ganz wichtig. Hast du nicht einmal gesagt, du bist der wichtigste Mensch auf dieser Erde für mich? Und wie ist das heute? Deine Augen wandern irgendwo anders hin, deine Gedanken, deine Fantasie ist irgendwo anders festgelegt. Du darfst umkehren heute Abend. Partnerschaftliche Freundlichkeit, miteinander zu leben. Ich will partnerfreundlich mit dir umgehen. Viele Ehen zerbrechen heute in unserer Gesellschaft. Vielleicht ist deine auch schon einmal zerbrochen. Bereits nach 4 bis 6 Jahren gehen viele, viele Ehen kaputt. Wir sagen heute, in den Großstädten wird jede zweite Ehe geschieden. Meinst du, du findest was Besseres? Du nimmst dich doch immer mit. 50% bist du und die anderen 50% der andere. Du nimmst dich immer mit. Wie wenige sind bereit, etwas auch an ihrer Ehe zu tun, für ihre Ehe zu tun? Haupttrennungsgründe für viele Paare ist die Lieblosigkeit. Man kennt die Quelle der Liebe nicht. Wenn du Gott nicht kennst, Gott ist Liebe. Und wer der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater im Himmel gezeigt, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und es auch sind. Bist du Kind Gottes? Geh zur Quelle der Liebe. Dann hört die Lieblosigkeit auf. Aber wenn du Jesus ablehnst in deinem Leben, wenn du sagst, ich brauche ihn nicht, dann wundere dich nicht, dass dein Herz kalt wird. Untreue ist ein weiterer Grund für Trennungen. Man ist nicht mehr mit dem Herzen beim Partner. Untreue fängt ja nicht an, dass man mit jemand anders im Bett liegt. Untreue beginnt im Herzen und im Kopf. Und ich wundere mich immer wieder, ich erlebe Männer und Frauen, die sagen, Pastor Kavel, ich bin da einfach hineingefallen. Ich sage, wie war das denn? Ich sage, ein Kind fällt in den Matsch oder wenn du ausrutschst, dann kannst du auch mal hineinfallen. Aber in den Ehebruch fällt man nicht hinein. Jeder Ehebruch beginnt nicht da unten irgendwo, sondern beginnt immer hier oben. Beginnt immer im Kopf. Untreue. Nicht mehr treu, nicht mehr verbindlich, nicht mehr verbunden sein mit dem anderen ist eine ganz große Not. Zum anderen Eifersucht. Gibst du deinem Partner Grund, eifersüchtig zu sein? Manchmal sind es auch die sexuellen Differenzen oder die Sprachlosigkeit. 70% aller Paare, wenn sie rechtzeitig zur Eheberatung gegangen wären, wären nicht geschieden. Nur viele, ob Männer oder Frauen, sagen, da gehe ich nicht hin. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, dass du sagst, ich gehe nicht nach vorne, ich will nicht mit Jesus beginnen. Ich muss da alleine durch. Du stolzer Mensch, stolzer Mann, stolze Frau, lass dir doch endlich helfen. Die Chancen haben wir eben auch noch mal gehört. Mangelnde Kommunikation ist eines der ganz großen Beziehungsprobleme. Zwei Menschen verstehen sich nicht mehr. Vielleicht habt ihr nie gelernt, miteinander zu reden. Vielleicht aber waren Alltagssünden, die zwischen euch standen. Petrus schreibt einmal einen interessanten Satz. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Muss man sich ewig aufregen über die Socken, die nicht aufgeräumt sind? Über die Zahnpasta, die noch offen steht? So das ganz Typische. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Nimm die Zahnpasta, du beschraub sie zu, stell sie weg und dann ist erledigt. Es lohnt nicht, sich darüber zu streiten. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, nicht alle. Manches muss bekannt werden, bereinigt werden, in Ordnung gebracht werden. Aber manch einer, anstatt miteinander zu reden, wird alles unter den Teppich gekehrt und dann wundert man sich, dass man keine Luft mehr hat. Man kann nicht mehr atmen in Gegenwart des anderen. Wann hast du dir Zeit genommen für deine Beziehung? Wir müssen miteinander reden. Kennt ihr Männer das? Frauen sagen das zuallererst. Jetzt müssen wir miteinander reden. Und Männer sagen, nicht mit mir. Ich habe heute keine Lust zu reden. Männer sind manchmal wie Buddha. Kennt ihr Buddha? Das ist Buddha. Nicht der sitzt und schweigt. Und macht auch noch richtig schön zu. Ist ja so richtig, also komm mir nicht zu nahe. Ich habe hier zwei Arme. Du kommst nicht an mein Herz ran. Die Arme stecken einfach davor. Männer, die schweigen, schweigende Buddhas. Ich weiß nicht, ihr Männer, habt ihr Freunde? Könnt ihr mit euren Freunden reden und sagen, irgendwo verstehe ich dieses komplizierte Wesen Frau nicht. Ich habe auch keine Gebrauchsanleitung mitgekriegt, wie ich mit diesem komplizierten Wesen umgehen soll. Ihre Eltern gaben mir nichts Schriftliches mit, wie ich am besten mit ihr zurechtkomme. Es wäre ja manchmal gut, nicht wahr? Wir hätten am Anfang eine Gebrauchsanleitung für diesen komischen Typen Mann, der schweigt. Warum schweigt er? Männer müssen es lernen zu reden. Und ich weiß, wovon ich rede. Es fällt auch mir nicht immer leicht zu reden. Das machen wir Männer oft. Wir gehen entweder in die Werkstatt, in den Keller und wir haben ein Problem und wir versuchen, das Problem zu lösen, kommen mit der Lösung und sagen, guck Frau, das ist gelöst jetzt. Und sie sagt, nee, ich wollte mit dir reden, ich will noch gar keine Lösung. Im Gespräch miteinander gibt es die Lösung. Und ich möchte euch wieder Mut machen. Schaut euch an, wie verliebte Menschen. Schaut euch an und freut euch aneinander. Annahme verweigert, ist das bei dir so? Der andere verweigert dich so anzunehmen, wie du wirklich bist. Mit Haut und Haaren, so bist du. Und so liebe ich dich, mit deinen Ecken und Kanten. Ich liebe dich. Nicht nur damals, als ich ein Ja zu dir sagte, sondern ich will mit dir leben. Zum Dialog gehört die Aufrichtigkeit und gehören die Ich-Botschaften. Ich möchte gerne mit dir über diesen Abend reden. Ich habe den Eindruck, wir haben zu wenig Zeit miteinander. Ich habe den Eindruck, die Arbeit und die Leistung ist uns viel wichtiger als das Miteinander. Ich sehne mich nach deiner Umarmung. Ich sehne mich nach deinen Liebesworten. Ich-Botschaften dem anderen mitzuteilen, hat Gott uns schon deutlich gemacht. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er hat immer in Ich-Botschaften gesprochen. Und wenn du von dir sprichst, was dich berührt und bewegt, wenn du dem Partner, der Partnerin sagst, das berührt mein Herz und ich sehne mich danach, dass unser Leben, unsere Beziehung eine andere wird, Gott wird Gnade schenken, auch zu einem sehr guten Gespräch. Ich-Botschaften, die uns helfen dürfen und bitte nicht abwehren, sondern zu sagen, ich möchte es lernen, mit dir zu reden. Ganz praktisch, ihr Ehepaare, noch einmal. 5 Dinge heute Abend, ehe ihr schlafen geht, die euch am anderen gefallen. Ja? Wer ist bereit, verbindlich heute Abend zu sagen, ja, ich will meinem Partner 5 positive Dinge heute Abend noch vorm Schlafengehen sagen. Hebt mal die Hände. So eine direkte, spontane Entscheidung tut doch immer gut. Ich will 5 Dinge dem anderen sagen, die mir am anderen gefallen. Wunderbar. Gott kennt euer Herz. Und es tut gut. Ist etwa ein Lob. Dem denkt nach. Nachher will ich noch ein bisschen mehr darüber sagen. 5 Dinge, wie du in den nächsten 2 Wochen deinen Partner verwöhnen willst. Wie willst du ihn verwöhnen? Musst dich jetzt nicht verpflichten. Wie wirst du ihn verwöhnen? Durch ein gutes Essen? Durch einen langen Kuss? Durch eine sagenhaft schöne Nacht? Wie wirst du ihn verwöhnen? Ihn einladen und sagen, komm, wir zwei gehen miteinander aus, essen? Wie könnte ein wunderschönes, erotisches Fest aussehen? Macht ihr einmal Gedanken. Und ihr Männer, macht euch Gedanken um eure Frauen, schreibt der Petrus schon. Der Kerl war verheiratet, der wusste, wovon er sprach. Nicht? Ihr Männer wohnt mit Vernunft bei euren Frauen. Macht euch Gedanken um sie. Ich weiß, wir Männer denken sehr oft an Sexualität, nicht wahr? Frauen auch. Sie geben das nur nicht so oft zu. Das ist ja oft die Problematik, nicht wahr? Sie sind viel geschickter und ich will nicht sagen raffinierter, aber sie können das viel besser verbergen. Nicht? Aber wir denken darüber nach. Aber ihr Männer wohnt mit Vernunft. Macht euch Gedanken um eure Partnerschaft. Ist das alles so in Ordnung? Was kannst du verändern? Plan zusammen ein Wochenende. Wenigstens 2 bis 3 Wochenenden pro Jahr. Alleine. Wisst ihr, wozu Großeltern sind? Dass man dort mal Kinder parken kann. Und ich garantiere euch, die Großeltern freuen sich mal, wenn sie ihre Enkelkinder da haben, die verwöhnen dürfen. Dann gelten ja Oma-Opa-Regeln und nicht mehr Elternregeln. Nicht, und dann drückt man 5 Augen zu, spielt gar keine Rolle. Aber ihr habt ein tolles Wochenende, von Freitagabend bis Sonntagabend. Fantastisch, genießt das miteinander. Gott will das, dass Männer und Frauen wieder zueinander finden, dass die Probleme des Miteinanders, und bitte an solch einem Wochenende im Hotel nicht zu sagen, jetzt müssen wir die ganzen letzten 20 Jahre aufarbeiten. Was war vor 19 Jahren? Weißt du noch, was vor 17 Jahren war? Vergesst das. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden durch Gottes Gnade und zu sagen, wie wollen wir die nächsten Jahre miteinander gestalten? Welche Wünsche, Träume und Vorstellungen hast du? Plan zusammen ein Wochenende. Lies zusammen miteinander das hohe Lied der Liebe, 1. Korinther, Kapitel 13. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redet und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder klingende Schelle. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, und hätte keine Liebe, dann wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, sie eifert nicht. Lies das einmal nach, heute Abend. Und ihr werdet staunen, dass ein Stück Neues geschieht, auch in eurer Ehe. Es gibt aber noch einen Bereich, der nicht nur zur Ehe gehört, sondern Familie. Auch darüber lasst uns ein wenig nachdenken. Wie geht es deiner Familie? Oh, die Rahmenbedingungen deiner Familie hast du toll gemacht, nicht wahr? Hast deine Kinder in die Schule geschickt, hast dafür gesorgt, dass sie gut gekleidet sind, hast ein tolles Haus und alles Mögliche ist da. Die Rahmenbedingungen der Familie sind alle in Ordnung. Sogar ein schöner goldener Rahmen, du hast darauf geachtet, dass genügend Geld da ist. Alles in Ordnung. Aber interessant, da ist kein Bild drin. Welches Bild gibt es in eurer Familie? Was sind die Werte, die ihr euren Kindern mitgibt? Lasst mich einen Abschnitt lesen aus der Bibel, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hineinschauen. Sprüche, Kapitel 4, ihr jungen Männer und auch ihr jungen Frauen, hört auf mich wie auf euren Vater, achtet auf meine Lehre, damit ihr klug werdet. Was ich euch zu sagen habe, ist gut, darum vergesst es nicht. Ich war das einzige Kind meiner Eltern. Mein Vater und meine Mutter kümmerten sich sehr um mich. Mein Vater sagte zu mir, denke alle Zeit über das nach, was ich dir beigebracht habe. Wenn du dich danach richtest, wirst du ein erfülltes Leben haben. Erwirb Einsicht und übe dich im richtigen Urteilen. Vergiss meine Ratschläge nicht. Trenne dich nie von der Weisheit. Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Trenne dich nie von ihm. Liebe sie, so wird sie dich beschützen und bewahren. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Werde weise. Und wo du Christus in dein Leben nimmst, wirst du ein weiser Mensch. Werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Liebe die Weisheit. Sie wird dir Ansehen verschaffen. Ehre sie, dann erlangst du Ehre. Sie wird dich schmücken wie eine wertvolle Krone. Mein Sohn, meine Tochter, höre auf meine Worte, dann wirst du lange leben. Ich lehre dich, damit du weise wirst und zeige dir den richtigen Weg. Auf diesem Weg wird kein Hindernis dich aufhalten. Selbst beim Laufen wirst du nicht stolpern. Richte nicht nach dem, was du gelernt hast. Verwirf niemals die Lehre deiner Eltern. Nur so ist dein Leben gesichert. Handle nicht so wie Menschen, denen Gott gleichgültig ist. Nimm sie dir nicht zum Vorbild. Folg nicht ihrem Beispiel, sondern meide das Böse. Ja, flieh vor ihm und bleib auf dem geraden Weg. Diese gottlosen Menschen können nicht einschlafen, bevor sie nicht Schaden angerichtet haben. Sie finden keine Ruhe, bis sie jemand Unrecht zugefügt haben. Was sie essen und trinken, haben sie durch Betrug und Gewalttat an sich gerissen. Ihr Leben ist finster wie die Nacht. Im Dunkeln tappen sie umher, und wenn sie fallen, wissen sie nicht einmal, worüber sie gestolpert sind. Wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Gleicht dein Leben einem Sonnenaufgang? Heute Morgen, ich habe ihn gesehen, es war wunderschön, der Sonnenaufgang. Du auch? Oder vielleicht hast du noch geschlafen, als die Sonne aufging. Wenn du anfängst, Jesus, der die Weisheit ist, in dein Leben hineinzulassen, dann wirst du staunen, was Gott daraus macht. Die Rahmenbedingungen, die mögen stimmen. Was aber ist der Inhalt? Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Ein Vogel im Käfig. Manchmal fühlen wir uns in der Ehe so wie in einem goldenen Käfig, eingesperrt. Alles ist vorhanden, aber keine Freiheit. Und manch ein Kind fühlt sich ähnlich in einem Käfig eingesperrt, hat aber keine Freiheit. Wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Jesus zwingt dich nicht, ihm nachzufolgen. Er gibt dir die Freiheit, dich freiwillig zu entscheiden. In deiner Familie und auch in deiner Ehe solltest du niemals leben wie in einem Käfig. Es gibt ja vielerlei Käfige. Das nicht, das nicht, das nicht. Alles. Ich weiß nicht, wie viel Neins es bei euch gibt in eurer Familie. Es ist wichtig, sicherlich auch da und dort eindeutige Grenzen zu setzen. Aber nicht nur im Käfig zu leben, sondern auch zu sagen, Gott schenkt dir eine ganz große Weite. Was ist deine Familie? Ein Ort der Liebe? Ihr Kinder, habt ihr in letzter Zeit gesehen, wie Mama Papa umarmt und wie Papa Mama umarmt? Das ist ganz wichtig. Und wie sie eventuell sagen, ich liebe dich. Liebe ist einer der ganz großen Bausteine für die Familie. Und Liebe will sichtbar werden und will auch ausgesprochen werden. Liebe nimmt die Person wichtig. Seht, wie haben sie einander so lieb, Mama und Papa. Ist das so? Oma und Opa auch? Opa, umarmst du deine Oma noch? Umarmt ihr euch, ihr Enkelkinder? Seht ihr, dass die Alten sich auch noch einen Kuss geben? Oh, die sind doch schon so alt. Aber das ist auch ein Zeichen der Liebe. Zu sagen, wie schön. Ich freue mich immer wieder, meine Frau und ich, wir gehen auch nach 45 Ehejahren noch immer Hand in Hand. Wir greifen nach der Hand des anderen und gehen gemeinsam. Zeichen der Liebe zu setzen. Auch wenn du älter geworden bist, setz solche Zeichen der Liebe. Liebe ist eine Gesinnung und ist ein Gebot, nicht zuerst ein Gefühl. Und das meinen wir oft. Weder für die Ehe noch für die Familie ist die Liebe zuerst ein Gefühl, sondern in allererster Linie ist ein Gebot. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzer Leidenschaft und Hingabe und deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet doch, Liebe ist also ein Gebot. Und wenn du anfängst zu sagen, ich will dich lieben, eine Entscheidung, die du triffst, ja, ich will dich lieben, auch wenn du kantig bist, auch wenn ich dich im Moment überhaupt nicht verstehe. Ich habe meine Frau in den ersten Ehejahren besonders dann nicht verstanden, wenn sie ihre Tage hatte. Ach, habe ich, was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann hat sie gesagt, das hat nichts mit dir zu tun. Ja, aber warum bist du so zickig und so komisch? Sind meine Tage schrecklich, nicht wahr? Und wir Männer brauchen da unheimlich viel Eselsgeduld. Aber zu sagen, ich liebe dich trotzdem, auch wenn du manchmal so komisch bist, du als Mann, mit deiner ganzen Art, du schweigst oder du bist so mufflig oder du brüllst manchmal rum. Hier konnte ein Mann sagen in Sprüche 4, Vers 3, mein Vater und meine Mutter kümmerten sich sehr um mich. Kümmerst du dich um dein Kind? Manch einer hat schon den Film gesehen, Kevin allein zu Hause. Nicht? Ein interessanter Film. Aber Kevin war allein zu Hause. Mama und Papa kümmerten sich nicht drum. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause geht. Wenn ihr als Eltern weggeht, schreibt ihr ein Zettelchen, ich bin da und da, komme dann und dann wieder. Und umgekehrt ihr Kinder, wenn ihr weggeht und die Eltern sind im Moment nicht da. Kevin allein zu Hause? Nein, ich bin für dich da. Mein Vater und meine Mutter kümmerten sich sehr um mich. Kleine Kinder, hab mich gestern Abend gefreut, da saßen zwei Mütter auf dem Boden und schauten nach ganz kleinen Kindern. Und sie setzten sich auf Augenhöhe mit den Kindern. Und ich möchte euch Mut machen, ihr Väter und Großväter, ihr Mütter und Großmütter, setzt euch einmal demnächst auf den Boden mit euren kleinen Enkelkindern. Dann staunt ihr, wie groß die Schränke sind und wie hoch die Stühle sind und der Tisch. In Augenhöhe mit Kindern umzugehen, heißt auch miteinander vernünftig umzugehen, einander zu sehen. Einander lieben in der Familie ist schwer, wenn die Kleinen brüllen, wenn die Nachtstunden schrumpfen, wenn die Windeln stinken. Das ist nicht einfach zu lieben, wenn die Unordnung zunimmt, wenn man so genervt ist, dann braucht man die Tankstelle. Mein Gott, hilf mir, was hast du mir dazu gemutet? Drei Kinder und die quaken alle auf einmal, das ist ja schrecklich. Herr, gib mir die Kraft, jetzt nicht die Nerven zu verlieren, sondern von deiner Liebe aus zu lieben, wenn Kinder mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Es ist so schwierig, zwei Pubertierende zu Hause zu haben, nicht wahr? Da gibt es den 13-, 14-Jährigen oder die 13-, 14-Jährige, mit 12 fängt das ja oft schon an, so ein Mädel mit 12, 13, pubertierend, und dann ein Mann mit Ende 30, Anfang 40, pubertierend. Nicht der eine oder die eine der ersten Pubertät und der andere in der zweiten Pubertät. Und dann hat es eine Frau überhaupt nicht leicht, zwei verschiedene Pubertierende, damit zu leben, gar nicht einfach. Da ist einmal die Pubertät im Vorwärtsgang und das andere ist die Pubertät im Rückwärtsgang. Nicht? Und wir wissen ja, irgendwo der Testosteronspiegel bei Männern hört etwa so oder lässt nach, hört nicht auf, aber lässt nach, ab 35 um jeweils 0,5 oder 1%. Und dann gibt es so mancherlei pubertierende Männer, sie meinen also, irgendwo anders sei es viel schöner. Nein, nein. Es ist schwierig in solch einem Alter. Und man sagt nicht umsonst, also Männer und Frauen im Alter zwischen Mitte 30 bis Mitte 40 erleben die größte Krise auch in ihrer Familie. Und darum brauchen Männer und Frauen in dieser Phase ganz besonders einen Ehebegleiter, einen Familienbegleiter. Und der heißt Jesus. Der sagt, ich will bei euch sein, euch viel Weisheit schenken. Wie bleibt die Liebe unter schwierigen Voraussetzungen lebendig? Dein Kind bleibt immer dein Kind. Kennst du die Geschichte in Lukas 15? Eine fantastische Geschichte. Ein Vater wird dort beschrieben. Und dieser Vater ist so großartig. Da kommt der Junge nach Hause und sagt, Papa, ich hau ab. Ich mach die Flocke, ich verschwinde, gib mir erstmal meine Kohle und dann hau ich ab. Und was macht der Vater? Der holt nicht die Peitsche vom Schrank und sagt, Junge, solange du, nein. Er teilt das Gut und sagt, Junge, okay, wenn du gehen willst, ich halte dich nicht auf. So ist Gott auch. Er bindet dich nicht, er hält dich nicht fest, wenn du weglaufen willst von ihm. Gott ist kein Sektierer. Weil er dich lieb hat, lässt er dir die Freiheit. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, geht der Junge weg und verkracht alles. Er hat Schweinologie studiert. Er kommt nach Hause und sagt aber nicht, Vater, jetzt habe ich mir die Hörner abgestoßen. Jetzt habe ich viel Erfahrung mit Frauen gemacht. Ich habe viel Erfahrung gemacht, wie man Geld durchknallt. Nein, er ist nach Hause gekommen zu einem wartenden Papa und hat gesagt, Papa, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin eigentlich es nicht mehr wert, dass ich dein Kind heiße. Und was macht der Papa da? Sein Herz, weißt du, was im Vaterherzen ist? Ein Herz voller Liebe. Er liebt seinen Jungen. Und ein Herz voller Treue. Das ist im Vaterherzen Gottes für dich und für mich. Du bist weggelaufen von Gott. Du bist weggelaufen aus deiner Familie, aus der Familie Gottes, aus der Gemeinde. Und das Vaterherz Gottes schlägt heute Abend für dich, weil er sagt, ich will, dass du nach Hause kommst. Und Gott, der Vater, wartet auf dich, weil er dich liebt. Er verschließt sein Herz nicht. Nein, nein, er lässt es offen für dich. Und er sagt, mein Herz ist weiter offen für dich. Diese Geschichte in Lukas 15, eine sagenhafte Geschichte von einem Vater, der auf uns wartet. Ihr Väter, wie geht ihr mit euren Kindern um? So ein Abend mit Papi, kennt ihr das sowas? Eine tolle Sache. Ihr Väter, und die Kinder werden jetzt doppelt gut hören. Unsere eigene älteste Tochter war damals 6 Jahre alt. Und ich hatte so ein tolles Buch gelesen, wie Väter mit ihren Kindern umgehen sollten. Und in der Bibel steht, prüft alles, das Beste behaltet. So habe ich das auch von diesem Buch dann übernommen. Und habe dann meiner Tochter gesagt, du bist 6 Jahre, gehst noch in den Kindergarten, ich gehe heute Abend mit dir aus. Wo willst du hin? Ja, Papa, wohin? Und dann sagt sie, du, dort, wo die Lampions sind, Papa. Da war der Chinese, der hatte gerade aufgemacht. Und dann gingen wir zwei. Ich sage, aber vorher wird schön geduscht, du machst dich schick. Und wir zwei gehen aus. Und dann gingen wir aus. Und sie war so begeistert. Und dann fragt mich der Kellner beim Chinesen, sind Sie alleinerziehend? Ist Ihre Frau abgehauen? Nein, ich sag, wir zwei, Vater und Tochter, haben einen Abend miteinander. Das hat er noch nie gehört. Vielleicht du auch noch nicht. Es war sagenhaft. Ich habe sie dann ins Bett gebracht, habe dort am Bett mit ihr gesprochen, mit ihr noch gebetet, ihr ein Lied gesungen, dann schlief sie ein. Das habe ich mit all meinen Kindern, mit allen 6 Kindern, über die ganzen Jahre gehalten. Und wenn man 6 Kinder hat, 3-mal im Jahr, maximal 4-mal im Jahr mit jedem Kind, mehr ging nicht. Aber es war toll. Bis heute sagen meine Kinder, Papa, es war großartig. Die Liebe des Vaters den Kindern zu zeigen, ist etwas ganz Entscheidendes. Du als Vater prägst das Vaterbild Gottes in den Herzen deiner Kinder. Und wie wichtig ist das, dass Männer wieder Männer werden im Angesicht deines Mannes. Dass Männer wieder Männer werden, die Gott, den Vater, fragen, wie soll ich ein Vater sein nach deinem Herzen? Hilf du mir, ihr Männer. Lest einmal Lukas 15 und ihr werdet staunen. Dann gab es den anderen Jungen, der war immer brav. Kennst die Geschichte, nicht? Und der jammert und sagt, ja Vater, mir hast du nie ein Schaf geschlachtet. Für mich hast du nie ein Fest gemacht. Und der Vater sagt, du, alles gehörte dir, aber du hast es nie genutzt. Und so gibt es auch in vielen Familien die einen, die rebellieren und abhauen und die anderen, die resignieren und einfach platt sind und fertig sind. Wie schade. Wie geht's deiner Familie? Ist sie in Ordnung? Ein weiteres für die Familie ist Vertrauen. Kannst du deinem Kind vertrauen? Und wir sollten immer wieder Vertrauen lernen. Wenn du als Mutter, wenn du als Vater Gott vertraust, eine Beziehung zu Gott, dem Vater, hast, wenn du von ihm lernst, Vaterschaft, Mutterschaft, denn Gott hat gesagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, ist ja die Jahreslosung für dieses Jahr. Von Gott zu lernen, Vater und Mutter zu sein und zu trösten, zu helfen. Vertrauen, deine Vertrauensbeziehung zu Gott ist etwas Großartiges. Wir fuhren eines Tages mit dem Auto, unsere Tochter, unsere Kinder waren noch sehr klein, wir hatten zwei damals. Auf einmal, Auto fuhr nicht mehr auf der Autobahn, dok, 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 Schluss, aus, vorbei. Rechts rangefahren, Warnblinkanlage ange... Ach, apropos Warnblinkanlage. Warnblinkanlage angemacht und alles nachgeguckt, typisch Mann, immer wieder nachgeguckt, nichts, kein Fehler gefunden, wieder gedreht, nichts. Dann klingt das auf einmal von hinten, Papa, du kannst doch beten. Und ich betete, drehe den Schlüssel um, Auto fährt. Vertrauen. Sie hatte Vertrauen gelernt. Was haben deine Kinder in deinem Haus gelernt? Vielleicht ist die Not so groß, dass du sagst, der Krankenwagen muss gleich für meine Ehe und Familie kommen. Ich weiß es nicht. Mit Blaulicht ins Krankenhaus, mit Blaulicht zu Gott, einem Herrn zu gehen und zu sagen, mein Gott, es ist so viel kaputt. Ich habe Angst und wir haben so viel Wunden uns geschlagen in unserer Ehe. In unserer Familie. Vertrauen. Ist es missbraucht worden oder nicht? Ich will das nochmal ausmachen. Hast du Vertrauen zu deinem Kind? Kannst du ihm sagen, ich erwarte von dir eine Antwort oder nicht? Haben sie zu Hause Vertrauen gelernt? Wenn du vertrauensvoll lebst, wenn dein Ja ein Ja ist und dein Nein ein Nein, dann schaffst du Vertrauen in deiner Familie. Aber das Wörtchen Jein gibt es nicht in unseren Familien. Gibt es doch, fast immer. Kennt ihr das? Eure Kinder kommen? Und ich habe das sehr oft erlebt. Ich sage, Papa, darf ich das und das haben? Ich sage, hast du Mama gefragt? Die hat Nein gesagt. Warum fragst du mich? Seid konsequent. Auch euer Ja soll ein Ja sein. Euer Nein ein Nein. Autorität. Autoritatives Erziehen. Was heißt das? Nicht autoritär. Manch einer ist in einer Diktatur, in einem autoritären Staat ja aufgewachsen. Das ist Diktatur. Und so manch einer meint zu Hause, er müsste Diktator zu Hause sein, ob Mann oder Frau, Vater oder Mutter. Wirkliche Autorität kommt von dem Wort autoritare. Und das heißt zur Entfaltung bringen. Gott, der Vater, möchte dein Leben entfalten. Du als Vater und Mutter darfst das Leben deiner Kinder entfalten und du wirst staunen, was er daraus macht. Aber es braucht Geduld, es braucht Zeit, dass wir es nicht zerstören. Er möchte dir helfen, dass du Vertrauen wächst. Natürlich gibt es ein falsches Zutrauen. Pastors Kinder Müllers Vieh geraten selten oder nie, so gibt es ja ein deutsches Sprichwort. Nicht, ich war Pastor in meiner ersten Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie euch Kindern das geht, aber manchmal gibt es ja Onkel und Tanten und alle möglichen Leute, die streicheln über den Kopf. Überleg mal, du als Erwachsener würdest nachher an der Türe stehen und es kämen da 20, 30 Leute und würden über den Kopf streichen, über die Wangen streichen. Bist du süß? Schrecklich, nicht wahr? Und einer meiner Söhne stand neben mir, ich verabschiedete die Leute nach dem Gottesdienst. Und dann kamen auch wieder so 2, 3, 4 Leute und eine Tante meinte es ganz besonders gut, hat ihn dann so gestreichelt und er mochte sowas nie, hat ihr in den Po gebissen. Und sie schrie laut auf, au! Und dann habe ich ihm nachgesagt, hast du gut gemacht. Ihr Kinder, jetzt nicht alle Tanten in den Po beißen. Nicht, dass ihr meint, also okay, der Pastor hat gesagt, ich soll jetzt alle Leute in den Po beißen. Es gibt eine Zudringlichkeit, die falsch ist. Das heißt also auch ein falsches Vertrauen. Der meiste Missbrauch findet in den Familien statt, auch sexueller Missbrauch. Familie, Onkel, Tanten und so weiter, leider. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch unsere Kinder schützen. Und dementsprechend eben auch auf der einen Seite Vertrauen zu Gott fördern, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Portion an Misstrauen geben. Aber Vertrauen aufbauen ist etwas ganz Entscheidendes. wie geht ihr um mit euren verliebten Kindern? Ich erlebte das und ich fand das so süß. Kommt ein 12-jähriger Junge, auch in einer ähnlichen Veranstaltung, und sagt: Arno, ich bin so richtig verliebt. Sie ist blond, hat herrlich blaue Augen. Sie ist Krankenschwester. Sie ist 17. Ich liebe sie. Was meinst du, wird das die Frau für mein Leben? Was hättest du ihm geantwortet? Ich habe gesagt: Junge, komm, wir beten miteinander. 2 Tage später kommt er und sagt: Arno, es ist alles aus. Alles vorbei. Nimm ein Kind ernst. Und das ist wichtig. Wir schaffen damit Vertrauen. Gott nimmt dich ernst, auch in manchen beinahe lächerlichen Dingen. Er nimmt dich ernst. Und er tut das nicht einfach weg. Er kennt deine Not, er kennt deine Angst, er kennt deine Zweifel und er wischt das nicht vom Tisch, sondern er sagt: Ich verstehe dich und ich liebe dich. Ich habe selber ganz viel Leid für dich durchgemacht. Du kannst mir vertrauen, denn ich verstehe dich bis in die tiefsten Tiefen. Und noch etwas ist wichtig für die Familie und auch für die Ehe, ist die Geborgenheit. Bist du geborgen zu Hause? Wenn du nach Hause kommst, ihr Männer, kommt ihr gerne nach Hause am Abend? Ihr Frauen, kommt ihr gerne nach Hause? Ja, schon wieder. Und da ist ein Stapel Wäsche und da ist das noch zu machen und jenes noch zu machen. Man findet keine Zeit mehr füreinander. Die Kinder werden angefaucht. Warum hast du das nicht aufgeräumt? Und dann geht das ja weiter. Und dann ist der Hund auch noch da, der kriegt den letzten Tritt. Nicht wahr? So geht das ja, so in der Kette. Nicht wahr? Der Mann kommt nach Hause, findet die Frau und ist unzufrieden, weil der Chef ihm irgendwann auf den Deckel gehauen hat. Nicht wahr? Und dann kriegt die Frau das ab, die Frau sieht die Kinder sehen den Hund und der arme Kerl, der muss einfach jammern. Nicht? Ich hoffe nicht, dass das bei euch so ist. Aber ist deine Familie ein Ort der Geborgenheit? Mein Gott, du kennst mich von allen Seiten, steht im Psalm 139. Du umgibst mich von allen Seiten. Gottes Liebe gilt für jede Seite deines Lebens. Und er sagt: Ich verstehe dich und ich liebe dich und du darfst bei mir geborgen sein. Geborgenheit in der Großfamilie Gottes. Gehörst du hier zur Familie Gottes? Die größte Familie der Welt ist die Familie Gottes, sind die Kinder Gottes weltweit. Gehörst du dazu? Kannst du auch sagen: Ich habe die Liebe Gottes des Vaters erlebt, weil er mein Vater geworden ist, weil ich Jesus aufgenommen habe. Wie viele Jesus aufnehmen, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Dort in der Familie darfst du weinen. Und wie tröstest du dann? Gott tröstet einen, wie seine Mutter tröstet. Die Tage erlebte ich das, mein Enkel war gefallen. Der fing an zu weinen. Mama war nicht da, Papa auch nicht. Ich nahm ihn auf den Arm. Ich sagte: Felix, komm her. Der Opa drückt dich ans Herz. Und nach einigen Augenblicken fragte ich: Willst du noch ein bisschen weinen? Nee, Opa, jetzt ist genug. Er war getröstet. Wer tröstet dich? In deiner Not, in deiner Angst, in deinem Versagen. Gott, der Vater, will dich trösten. Will dir Geborgenheit schenken, lädt dich ein in seine Großfamilie, will dir helfen, dass du zurechtkommst. Und er ist derjenige, der uns hilft, dass unser Ja ein Ja wird und unser Nein ein Nein. Disziplin muss ja sein. Interessant ist, im Portugiesischen ist dieses Wort Discipulo, heißt Jünger im Portugiesisch, Lernender. Und wer Disziplin erlebt, erlebt Lernprozesse. Was haben deine Kinder in deinem Haus gesehen? Wie du betest? Ich kann mich erinnern. Meine Mutter lag im Krankenhaus mit Unterleibskrebs. Mein Vater war damals noch ein gottloser Mann. Er soff sehr viel und rauchte sehr viel. Und auf einmal höre ich aus dem Schlafzimmer: Ich denke, mit wem redet mein Papa? Und er redet mit Gott. Da habe ich das erste Mal meinen Vater beten erlebt. Hat dein Kind dich je beten erlebt? Hat dein Kind von dir als Vater oder Mutter beten gelernt? Oder kannst du nicht beten? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das stimmt, darauf kannst du dich verlassen. Kinder brauchen solche Männer und Frauen, solche Eltern, auf die sie sich verlassen können. Und sie brauchen ein klares Ja und auch ein klares Nein, denn das hilft. Und wir brauchen noch etwas in unseren Familien und Ehen, ein Lob. Ist etwa ein Lob, dem denkt nach, steht in der Bibel. Heute schon deine Eltern gelobt? Wie ist das bei euch, ihr Kinder? So am Mittag. Mama hat gut gekocht. Wie war es heute Mittag? Hat es geschmeckt? Ja? Und? Ein Lob gesagt? Papa, du hast toll gekocht. Oder Mama, du hast klasse gekocht. Ein Lob. Gibt es etwa ein Lob? Dem denkt nach. Mein Schwiegervater war ein echter Schwabe. Der hat immer gesagt, wenn ich nichts sage beim Essen, hat es immer geschmeckt. Schrecklich. Eine Lobeskultur. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, steht im Psalm 103. Ist übrigens eine fantastische Medizin. Und du solltest den Psalm 103 jetzt demnächst mal lesen. So jeden Tag einmal für die nächsten 30 Tage. Du wirst staunen. Lob ist etwas Großartiges. Gott zu loben, aber auch einander zu loben. Das gehört in die Familie hinein. Ein Lob. Und das müssen wir lernen. Eine Lobeskultur entwickeln, im Rahmen der Familie, aber auch im Rahmen der Gemeinde. Und das ist doch interessant, wenn dich morgen dein Chef lobt, du wirst übermorgen gerne zur Arbeit gehen. Wenn du morgen aber so richtig kratzig etwas von ihm hörst und er dich so richtig rund macht, muss ich am Dienstag schon wieder dahin? Ein Lob baut auf. Eine ehrliche Korrektur ist notwendig, auch im Rahmen der Familie, auch gegenüber Kindern und Erwachsenen. Aber ein Lob motiviert. Und dem anderen zu sagen, du bist fähig, denn Gott hat dich begabt und begnadet, ist etwas Wunderschönes. Und noch etwas gehört in die Familie und auch in die Ehe hinein, das ist die Achtung, die Wertschätzung. Da erlebt es deine Tochter oder dein Sohn, der ist so 12, 13, 14, voller Pickel im Gesicht. Ist das eine Dramatik. Ich möchte euch trösten, auch wenn es vielleicht kein Trost ist. Ich habe bis 30 Jahre alt Pickel gehabt. Dann schlug man mir auf den Rücken und mein ganzes Hemd war blutig. Schrecklich. Nun, die meisten haben das nicht gesehen, weil die meisten Pickel unter dem Hemd waren. Ich war mir eben so ein schönes Hemd gesehen. Nicht und dann auf einmal, ja, was da alles unter dem Hemd steckt, nicht wahr? Aber mit Pickeln umzugehen, gar nicht so einfach. Einen jungen Menschen auch in dieser schwierigen Phase zu begleiten, zu sagen, ich bin an deiner Seite, wenn du mich brauchst. Und es ist ja gar nicht einfach, einen Kaktus zu küssen. Probiert das mal. Nicht, geh weg. Kennt ihr die Stachelschweinfamilie? Da war es Winter geworden und die Stachelschweine mit ihren Pieksern, soweit mit ihren Stacheln, suchten nach Wärme. Und sie kamen ganz dicht zusammen und schrien au und rannten wieder auseinander. Und sie mussten es lernen, miteinander so dicht beieinander zu sein, dass sie sich nicht pieksten und doch so nahe beieinander zu sein, um sich zu wärmen. Familie ist ein großartiges Geschenk Gottes. Aber die Achtung, die Wertschätzung ist etwas ganz Großartiges. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist. Ich wundere mich immer wieder, wenn ich bei fremden Menschen bin und ich schaue nach der Klingel, dann weiß ich ganz selten, wie viele Menschen dort wohnen. Haben eure Kinder einen Namen an der Klingel? Vielleicht sogar auch euer Hund? Oder nicht? Die Achtung, die Wertschätzung eines Kindes. Und wie ist das dann? Dann kommen am Abend Gäste. Wie macht ihr das dann? Na, geht mal schnell weg, das sind unsere Freunde jetzt und jetzt ab hoch ins Bett oder wie auch immer. Oder stellt ihr eure Kinder vor, namentlich, das heißt Wertschätzung. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Gott kennt dich mit Namen, darum sagt er, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du sollst mein sein, du sollst zu mir gehören. Gehörst du zu ihm? Warum gehörst du noch nicht zur Familie Gottes? Er kennt dich mit Namen und er hat dich lieb. Und eine Familie ist etwas Großartiges, wenn wir miteinander vernünftig es wieder lernen, auch umzugehen. Die Anerkennung ist ganz notwendig. Wenn deine Kinder zu Hause keine Anerkennung finden, suchen sie sie im Rechtsradikalismus, im Linksradikalismus, suchen sie sie in Drogen, in der Bestätigung, im sexuellen Vergehen, wie auch immer. Die Familie ist ein Ort der Anerkennung. Gott kennt dich an, er kennt dich an und er sagt, weil ich dich liebe, du bist wertvoll in meinen Augen geachtet und weil du so wertvoll bist, musst du auch herrlich sein und ich hab dich lieb. Lust auf Leben, trotz Probleme in Ehe und Familie, Gott kennt deine Probleme. Aber sie müssen nicht wie ein riesengroßer Berg vor dir stehen, sondern du darfst eines tun. Sähe wieder etwas in deine Ehe und in deine Familie. Hier ist nur ein Bild drauf. Eine Sonnenblume. Sie streckt sich immer nach der Sonne, immer nach dem Licht. Und ich bitte dich, mach's dieser Sonnenblume gleich. Streck dich immer nach dem Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Er bringt Licht in deine Ehe. Er bringt Licht in deine Familie. Er macht es hell. Er kennt auch die dunklen Seiten. Und vielleicht musst du heute Abend das anmachen. Blaulicht. Mit Blaulicht nach vorne kommen heute Abend. Sagen, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht mehr alleine. In meiner Ehe kriselt's. In meiner Familie geht nichts mehr richtig rund. 112 hast du nicht gerufen, aber vielleicht rufst du heute Abend den Namen des Herrn an. Die Telefonnummer Gottes kennst du. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das Blaulicht ist da. Es lädt dich ein und sagt, ich brauche Hilfe. Ja, Herr, ich komme. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und darum lade ich dich in seinem Namen ein. Nimm ihn auf in dein Leben, in deine Ehe. Fang neu mit deinem Partner an. Fang neu in deiner Familie an. Ihr Kinder, schreibt eurem Papa mal einen Liebesbrief, eure Mama. Nicht nur an Muttertag oder Vatertag. Einfach zwischendrin. Eltern zu ehren heißt, sie wertzuschätzen. Wie wichtig ist das? Vielleicht muss hier auch ein Stück neue Besinnung stattfinden unter einer jungen Generation. Mama, Papa, danke für das, was du für mich getan hast. Und ich möchte Gott danken, dass es dich gibt. Vielleicht aber ist die Spannung so groß in deiner Ehe, in deiner Familie, dass du sagst, ich schaff's nicht mehr alleine. Hab den Mut, dir helfen zu lassen. Wir stehen auf zum Gebet. Vater im Himmel, dein Herz ist voller Liebe für jeden von uns. Und du bist treu, auch wenn wir untreu waren als Väter und Mütter, wenn wir untreu waren als Kinder. Du aber bist treu, du bist verbindlich, wir können uns auf dich und dein Wort verlassen. Wer deinen Namen anruft, der wird gerettet. Und Herr, so manch einer ist unter uns, dessen Ehe nicht in Ordnung ist. Du willst heilen. Du willst vergeben und zurechtbringen, du willst versöhnen. Du weißt, wie viel Spannungen da sind, wie viel Spannungen zwischen Eltern und Kindern. Erbarm du dich, schenk du Gnade zur Versöhnung. Und Herr Jesus, jetzt schenk du den Einzelnen Mut, ihr Leben mit dir in Ordnung zu bringen. Neu die Kraftquellen, die du uns schenkst, auch zu nutzen, um wieder neu den Partner zu lieben, um neu die Kinder und die Eltern zu lieben. Erbarm du dich jetzt. Danke, dass du nach uns fragst. Danke, dass wir uns auf den Weg machen dürfen, vielleicht sogar mit innerem Blaulicht. Herr, es ist nötig, dass ich komme. Danke, dass du gesagt hast, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch das geben, wonach ihr euch sehnt. Amen. Wir bleiben stehen und wir singen unser Lied, das wir jeden Abend singen werden. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und du kannst so zu ihm kommen, wie du bist. Und ich lade dich ein, diesen Herrn zu suchen. Ich lade dich ein, hier nach vorne zu kommen. Und es ist ein großartiges Angebot Gottes. Nicht mit Blaulicht ins Krankenhaus, aber das Blaulicht soll dir helfen, zu sagen, jetzt mache ich mich auf den Weg. Ich brauche Heilung für meine Ehe. Ich brauche Heilung, ich brauche Jesus in meinem persönlichen Leben. Ich brauche eine Gott-Vater-Beziehung. Ich möchte Kind Gottes werden und zur Großfamilie Gottes gehören. Er lädt dich ein. Nimm ihn auf. Zögere nicht. Sag nicht, was werden die Menschen von mir denken, wenn ich nach vorne komme. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass dein Leben mit Gott in Ordnung kommt. Wichtig ist, dass du sagst, ich fange neu mit Jesus an. Ich will mit einer neuen Liebe und Leidenschaft ihm nachfolgen. Wir wollen jetzt die ersten beiden Verse singen. Und dabei kommen die Seelsorger, Helfer hier nach vorne. Und du darfst dich sofort ihnen anschließen. Warte doch nicht. Komm, weil er dich einlädt. Komm, entscheide dich für Jesus. mach einen neuen Anfang und sag, ja, Herr, ich will. Lasst uns miteinander jetzt die ersten beiden Verse singen.